Guten Morgen. Das Lied, das wir gerade gesungen haben, das wurde ursprünglich auf Englisch geschrieben von einem Mann namens Horatio Gates Spafford. Und dieser Mann war Christ und in Amerika ein bekannter Anwalt. Im Jahr 1871 hat dieser Mann fast sein gesamtes Vermögen verloren, und zwar durch einen Großbrand in der Stadt Chicago. Ungefähr 2 Jahre nach diesem Ereignis, da wollte er mit seiner Familie Urlaub in Europa machen. Und damals hatte man noch keine Flugzeuge natürlich, sondern Schiffe, und die Passage war schon gebucht von Amerika nach Paris, nach England zuerst mal. Und bei ihm kam aber dann eine dringende Geschäftssache dazwischen, sodass er die Reise nicht antreten konnte, und hat dann seine Frau mit den 4 Töchtern vorausgeschickt, um dann später schnellstmöglich nachzukommen. Und das Schiff, auf dem sich seine Familie befand, das ist mitten im Atlantik mit einem anderen Schiff zusammengestoßen und sank innerhalb von 12 Minuten. Seine 4 Töchter, die waren 11, 9, 5 und 2 Jahre alt, sind bei dem Untergang ertrunken. Und seine Frau wurde irgendwann bewusstlos aus den Fluten gerettet. Die Überlebenden sind nach Großbritannien gebracht worden. Und von dort hat dann Spafford ein Telegramm von seiner Frau erhalten, wo drin stand: alleine gerettet. Was soll ich tun? Er ist seiner Frau natürlich nachgereist, um sie abzuholen aus England. Er ist mit dem Schiff hinterhergefahren. Während dieser Überfahrt wurde er irgendwann vom Kapitän in die Kajüte gerufen. Er hat ihm gesagt, dass sie jetzt ungefähr an der Stelle sein müssen, wo das Schiff mit seiner Familie damals unterging. Und wohl in dieser Nacht oder während dieser Überfahrt auf jeden Fall ist dann wohl dieses Lied entstanden, das wir gerade eben gesungen haben. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und da merkt man, dass Friede mit Gott was ist, was in den schlimmsten Lebensstürmen Halt gibt. Und auch in unserem heutigen Text, da geht es eben um diesen Frieden mit Gott. Und ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, Römer 5, die Verse 1 bis 11. Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Ich lese aus der Luther-Übersetzung von 84. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ich möchte noch mal beten, ihr dürft dazu sitzen bleiben. Jesus, danke, dass Friede mit Gott möglich ist durch dich. Danke, dass dieser Friede Gottes auch wirklich allen Verstand übersteigt. Und wir bitten dich um deinen Segen jetzt für diese Predigt, Bitte hilf mir, das zu sagen, was du gesagt haben möchtest. Und ja, hilf uns allen in unserem Leben umzusetzen, was du uns heute Morgen wichtig machst. Amen. Die Predigt heißt einfach Frieden oder Friede mit Gott. Und sie hat drei Punkte. Der erste heißt, Friede mit Gott ist Grund zur Freude. Der zweite, Friede mit Gott ist das Fundament fürs Leben. Und der dritte, Friede mit Gott ist Motivation zur Verkündigung. Also Friede mit Gott ist Grund zur Freude, so heißt der erste Punkt. Und in einem alten Kirchenlied, da heißt es, in dir ist Freude in allem Leide. Und das ist eine Wahrheit, die dieser Mr. Spafford offensichtlich erlebt hat und die viele andere Christen auch bezeugen können. In Philipper 4, Vers 4, da werden wir aufgefordert, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Und wenn das schon von vornherein unmöglich wäre, dann würde Gottes Wort uns nicht dazu auffordern. Es ist also möglich, sich im Herrn zu freuen, auch wenn die äußeren Umstände alles andere als freudig sind. Und ein ganz wesentlicher Grund zur Freude ist die Tatsache, dass Kinder Gottes Frieden mit Gott haben. So haben wir es gelesen in unserem Textabschnitt, der erste Vers. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich frage mich, ob uns das noch bewusst ist, was es eigentlich bedeutet, Frieden mit Gott zu haben. Ich weiß nicht, ob wir uns nicht schon viel zu sehr daran gewöhnt haben, Frieden mit Gott zu haben. Wir kennen Gott eigentlich nur als den friedlichen Gott. Und wir haben seine Heiligkeit und auch seinen daraus resultierenden heiligen Zorn noch niemals so richtig erlebt. Das Volk Israel hatte da einen ganz anderen Hintergrund. Sie hatten das hautnah erlebt. Von uns musste noch niemand seine Hand auf den Kopf von einer Ziege oder von einem Rind legen, während dieses Tier für unsere Schuld getötet wurde. Die Israeliten mussten das. Keiner von uns hat jemals mit dem Schwert in der Hand eine Stadt erobern müssen und darin alle Bewohner töten. Die Israeliten mussten das, als sie das gelobte Land eingenommen haben. Und keiner von uns hat erlebt, was die Bewohner von Jerusalem erlebt haben, als sie von dem riesigen assyrischen Heer belagert waren und Gott ihnen dann Rettung versprochen hat. Könnt man nachlesen in 2. Könige 19, Vers 35. Dort heißt es, und in dieser Nacht, also als ganz Jerusalem belagert war von diesem assyrischen Heer, und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. 185.000 Mann, das wäre ungefähr 9-mal die komplette Bevölkerung Traunreuths. Und das sind nur drei kleine Beispiele aus dem Alten Testament, und es gibt noch viel, viel mehr, wo man diese Heiligkeit Gottes sieht und diesen heiligen Zorn Gottes über die Unheiligkeit der Menschen. Und wenn ihr darüber vielleicht mehr Gedanken machen wollt, über diesen Aspekt, dass Gott wirklich heilig ist, dann kann ich das Buch von Robert Charles Sproul empfehlen, Die Heiligkeit Gottes. Sehr, sehr lesenswert. Die Heiligkeit Gottes. Und vor diesem Hintergrund vom Alten Testament, da wird uns, denke ich, noch viel deutlicher, was es bedeutet, Frieden mit diesem Gott zu haben. Und übrigens ist der Gott des Alten Testamentes auch genau derselbe Gott wie der des Neuen Testamentes. Wenn wir in der Offenbarung lesen, dann sehen wir da genauso schlimme Gerichte, wie wir es im Alten Testament auch lesen. Und man bekommt wirklich Ehrfurcht vor der Heiligkeit und auch vor dem Zorn Gottes. Weil es stimmt heute wie damals, dass unser Gott ein verzehrendes Feuer ist. Aber als Kinder Gottes, da haben wir Frieden mit dem heiligen Gott. Da stehen wir nicht mehr unter seinem gerechten Zorn, weil Jesus am Kreuz stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist. Jesus wurde am Kreuz zur Sünde und er hat den Lohn der Sünde empfangen, nämlich den Tod. Aber durch seine Auferstehung hat er bewiesen, dass er Sünde und Tod besiegt hat, dass er stärker ist als Sünde und Tod. Und wenn du das glaubst, wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann stehst auch du nicht mehr unter dem Zorn Gottes, sondern dann darfst du dich über diesen Frieden mit Gott freuen, den es in unserem Textabschnitt hier geht. Aber die Frage ist, bist du ein Kind Gottes? Und hast du diesen Frieden mit Gott? Oder wirst du mal zu denen gehören, zu denen Jesus sagen muss, ich kenne dich nicht. Aber wenn wir Frieden mit Gott haben, dann muss doch eigentlich diese Freude darüber aus jedem Knopfloch rausstrahlen. Oder? Also das so stelle ich mir das eigentlich vor. Zu wissen, dass der heilige Gott mit uns Frieden geschlossen hat, das muss uns doch froh machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fehlt manchmal die Freude dran. Und ich weiß nicht genau warum, vielleicht weil ich mir zu wenig bewusst mache, wie groß das Vorrecht ist, ein Nachfolger Jesu sein zu dürfen. Vielleicht weil ich zu sehr auf das Irdische hier schaue und zu wenig auf das Himmlische. Vielleicht weil ich von diesem Leben hier erwarte, dass es mir bleibende Freude gibt, obwohl mir die doch nur wirklich die Ewigkeiten des Himmlischen geben kann. Vielleicht weil ich meine Wünsche durchsetzen möchte und gar nicht so sehr nach Gottes Willen frage. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus all dem. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, darüber nachzudenken, an was es bei mir liegt, dass ich manchmal nicht so diese Freude habe, die doch eigentlich wirklich ständig da sein müsste. Aber Friede mit Gott ist auf jeden Fall ein Grund zur Freude und ich wünsche mir, dass noch viele Menschen diesen Frieden erfahren und sich darüber freuen können, auch hier bei uns in Traunreuth. Der zweite Punkt heißt, Friede mit Gott ist das Fundament fürs Leben. Worauf kann ich mich wirklich verlassen? Auf was kommt es im Leben an? Was gibt meinem Leben Sinn und Ziel? Das sind Fragen, die Menschen bewegen, den einen wahrscheinlich mehr, den anderen weniger. Aber jeder Mensch kennt diese Fragen. Und die Beziehung zu Jesus Christus und damit der Friede mit Gott ist das Fundament, auf dem unser Leben wirklich sicher steht. Und dieses Fundament, das hält nicht nur hier in diesem Leben, sondern das hält auch im Sterben, das hält über das Sterben hinaus in alle Ewigkeit. Ich möchte nochmal die Verse 1 und 2 aus unserem Text lesen. Und ich lese diesmal nach der Übersetzung von Hermann Menge. Da heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu unserem jetzigen Gnadenstande erlangt haben und wir rühmen uns auch der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Also wir sind jetzt als Kinder Gottes im Stand der Gnade und wir können uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes rühmen. Und welches Wissen kann uns besser durch die Stürme des Lebens tragen, als das Wissen um Gottes Gnade und die feste und gewisse Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes? Also ich kann mir für mein Leben kein besseres Fundament vorstellen. Und ich habe bisher in meinem Leben nicht so die großen Schwierigkeiten erlebt, sondern eher kleine, aber auch in diesen kleinen Schwierigkeiten, da hat sich dieses Fundament als wirklich tragfähig erwiesen. Und es gibt hier bei uns Geschwister und es gibt weltweit Geschwister, die haben in ihrem Leben nicht nur kleine Schwierigkeiten erlebt, sondern die haben wirklich schlimme Dinge erlebt, Furchtbares erlebt. Und auch bei ihnen hat sich dieses Fundament als wirklich tragfähig erwiesen. Wenn wir nochmal an den Mr. Spafford denken, von dem wir am Anfang gehört haben, Was war das Fundament seines Lebens? Es war der Friede mit Gott durch die Beziehung zu Jesus Christus. Und wenn wir uns in seine Lage versetzen, wie hätten wir reagiert? Wäre unsere Reaktion auch die gewesen, so ein Lied zu schreiben? Oder hätten wir dem Gott, der solche Dinge in unserem Leben zulässt, einfach verbittert den Rücken zugekehrt? Aber gerade in solchen Lebensstürmen, da ist der Glaube an Christus das einzig tragfähige Fundament. Wenn wir in solchen Situationen den Glauben über Bord werfen, dann sind wir eigentlich wie Schiffbrüchige, die aus dem Rettungsboot die Ruder rausschmeißen, die Schwimmweste rausschmeißen, die Vorräte, das Trinkwasser, den Kompass und alles andere, was man brauchen könnte, und am Schluss noch ein Loch in unseren Booten vom Rettungsboot reinhauen. Dann sind wir wirklich hoffnungslos. Gerade in solchen schweren Prüfungen, da ist der Einzige, der uns noch Hoffnung geben kann, der Glaube an unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Und wenn wir ihm dann in so einer Situation den Rücken zukehren, dann schneiden wir uns nur ins eigene Fleisch. Er ist der Einzige, der uns in so einer Situation wirklich helfen kann. Und bei ihm dürfen wir ehrlich sein. Ihm dürfen wir sagen, dass wir seine Führung nicht verstehen. Ihm dürfen wir offen und ehrlich unser Herz ausschütten. Auch die Bitterkeit, die da sein mag. Weil er kennt unser Herz sowieso. Wir müssen ihm nichts vormachen. Wir können ihm gar nichts vormachen. Darum dürfen wir es ihm auch gleich direkt sagen. Nur glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir unseren Gott kennen, bevor solche Stürme in unser Leben treten. Oder bevor solche Stürme unser Leben treffen. In Prediger 12, Vers 1, da heißt es, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Im Buch Prediger geht es da im Zusammenhang ums Altwerden, aber das Prinzip gilt sicherlich auch für andere Situationen. Ein oberflächlicher Glaube oder ein aufgesetztes Christentum, das wird uns in den Stürmen des Lebens keinen Halt geben können. Und darum ist heute wichtig, dass wir uns über unseren Glaubensstand Gedanken machen. Wo stehst du? Ist dein Glaube wirklich das Fundament deines Lebens? Oder ist dein Glaube nur, ich sag mal, ein Anstrich aus Wasserfarben, der beim nächsten Starkregen einfach abgespült wird? Es ist wichtig, dass wir uns diese Frage wirklich ehrlich beantworten. Mach ganze Sache mit Jesus. Bau ganz auf ihn und vertrau ganz auf ihn. Alles andere ist nur ein Krampf. Und in Vers 3 von unserem Text in Römer 5, da heißt es dann, dass wir uns auch unserer Bedrängnisse rühmen können. Weil Bedrängnis Geduld bringt, Geduld Bewährung, Bewährung Hoffnung, und Hoffnung nicht zu Schanden werden lässt. Ich habe mich gefragt, wie oft rühmen wir uns denn unsere Bedrängnisse? Wie oft sagen wir, preis den Herrn, mein Auto ist kaputt? Oder freut euch mit mir, mein Chef hat mir gekündigt? Glaub nicht, dass ich sowas schon mal von jemandem gehört habe. Und die Sache an sich, die ist ja eigentlich auch nichts Schönes, aber das, was Gott daraus machen will, das ist was Schönes. Aus Bedrängnis will er Geduld machen, aus Geduld Bewährung und aus Bewährung Hoffnung. Und wenn also in der nächsten Woche die ein oder andere Bedrängnis oder Schwierigkeit in dein Leben tritt, dann reg dich nicht gleich drüber auf, sondern freu dich daran, dass Gott in deinem Leben am Wirken ist. Ich war vor einiger Zeit auf einer Seelsorgekonferenz und da wurde ein Gedanke geäußert, der hat mich die ganze Zeit jetzt auch beschäftigt, immer wieder. Wir sind ja als Christen oft so, wir haben ein Problem in unserem Leben und dann fangen wir an zu beten und sagen, bitte Herr, nimm es weg. Vielleicht machen wir ein paar mehr Worte drum, aber unsere grundsätzliche Haltung ist, bitte Herr, nimm's weg. Statt dass wir darüber nachdenken, was denn eigentlich Gottes Wille hinter diesem Problem ist. Denn es ist ja klar, wenn Gott dieses Problem wegnehmen wollte, oder wenn es gar nicht da sein sollte, dann wäre es auch gar nicht da. Also er könnte es einfach wegtun. Der Schöpfer des Universums, der ist nicht zu schwach, um unsere kleinen Probleme zu lösen. Das kann er sofort tun. Aber wenn er es nicht tut, dann hat er doch wahrscheinlich einen Plan damit, oder? Und dieses Wissen, dass Gott einen Plan hat, auch dann, wenn ich ihn nicht verstehe, und auch dann, wenn ich oft nicht mehr als nur den nächsten Schritt sehe, dieses Wissen, das gibt mir Friede und Hoffnung. Mir ist wohl in dem Herrn. Nicht in den äußeren Umständen, sondern in dem Wissen darum, dass ich geborgen bin in dem Herrn und Frieden mit Gott habe. Das ist ein Fundament fürs Leben, das wirklich, wirklich tragfähig ist. Und dieser Friede mit Gott, der ist auch Motivation zur Verkündigung, und so heißt der dritte Punkt. Friede mit Gott ist Motivation zur Verkündigung. Also wenn dieser Friede mit Gott meine Freude ist und das Fundament meines Lebens, dann ist doch nur logisch, dass ich über diese Freude und über dieses Fundament rede. Wenn Menschen sich über was freuen, wenn sie was gut finden, dann reden sie drüber. Mein Lieblingsbeispiel ist dabei immer die Hausfrau mit dem Thermomix, die jede andere davon zu überzeugen versucht, dass eine Küche ohne Thermomix eigentlich gar keine richtige Küche ist. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge, von denen Menschen begeistert sind. Da gibt es Automarken, da gibt es Fußballvereine, es soll auch Nationalmannschaften geben, an denen man sich freuen kann. Es kann irgendein Hobby sein. Die Leute, die reden von dem, was sie begeistert. Und wie viel mehr haben wir Grund, uns von unserem Herrn Jesus Christus begeistern zu lassen und von ihm zu reden? Von ihm begeistert zu sein und von ihm zu reden? Natürlich ist nicht jeder von uns der Typ, der im S-Bahn-Abteil spontane Predigt hält. Aber wenn Jesus in deinen Gesprächen, die du hast mit anderen Leuten, so gut wie nie vorkommt, dann ist es doch auch komisch, oder? Liegt es an unserer deutschen Einstellung, dass wir denken, Religion, das ist Privatsache? Natürlich ist die Beziehung zu Jesus eine private Angelegenheit, aber das ist meine Ehe auch. Und trotzdem fällt es mir leichter, darüber zu reden, dass ich verheiratet bin, als darüber zu reden, dass ich Christ bin. Komisch. In Römer 1, Vers 16, da steht, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Paulus hat sich nicht dafür geschämt, die frohe Botschaft weiterzugeben, obwohl er wusste, dass diese Botschaft auf Ablehnung stoßen würde, dass die Griechen ihn für blöd halten würden und dass die Juden über ihn ärgern würden. Den Griechen eine Torheit, den Juden ein Ärgernis. Und die Menschheit ist in den letzten 2000 Jahren Menschheitsgeschichte, seitdem Paulus gelebt hat, nicht klüger geworden. Immer noch werden Christen belächelt, verspottet, teilweise auch verfolgt. Da hat sich nichts dran geändert. Diese Botschaft trifft immer noch vielerorts auf Ablehnung. Aber an der Botschaft des Evangeliums hat sich auch nichts geändert. Es ist immer noch Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Und es gibt immer noch keinen Grund, sich dafür zu schämen. Mich hat es gefreut, was der Klaus vorher erzählt hat von seiner Arbeitskollegin, dass sie so viel wissen wollte und endlich wissen wollte, wie ist denn die Lösung. Und dass der Klaus sie ein bisschen hat zappeln lassen, finde ich auch gut. Weil wir vielleicht oft den Fehler machen, dass wir zu schnell kommen mit Jesus liebt dich. Und den Menschen gar nicht bewusst machen, in was für einem riesen, riesen Problem sie eigentlich stecken. Dass sie im Krieg stehen mit dem heiligen und zornigen Gott. Und ich wünsche mir für mein Leben, dass ich mit Menschen völlig ungezwungen ins Gespräch über Jesus kommen kann, so wie wir es vor, weiß nicht, 3 Wochen, glaube ich, gehört haben von Michael Haple, der über Wilhelm Busch gepredigt hat oder von ihm gesagt hat, dass über ihn gesagt wurde, er hätte einen Vogel, weil er ständig über Jesus redet. Michael hat uns denselben Vogel auch gewünscht. Und ich wünsche mir den auch, dass wir einfach immer wieder auf dieses Thema kommen, dass es uns so beschäftigt, dieser Glaube an Christus, dass wir immer wieder mit den Menschen darüber reden wollen. Und ich möchte um solche Situationen beten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich dafür bete, dass Gott mir solche Möglichkeiten gibt, dann gibt er sie auch. Und würde mich freuen, wenn ihr mit für mich betet, vielleicht auch für euch selber. Im 1. Petrusbrief, da wird man herausgefordert, und zwar folgendermaßen, da heißt es, seid allezeit bereit zur Verantwortung für jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Dazu soll man bereit sein. Also frage ich doch mal, warum bin ich eigentlich Christ? Warum ist der Friede mit Gott meine Freude? Warum baue ich mein Leben auf das Fundament Jesus Christus und nicht auf ein anderes? Und dann sei bereit, es anderen Menschen weiterzusagen. Amen.